So, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte anfangen mit einer Frage. Wann ist ein Mann ein Mann? Oder besser, wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage in dieser typisch hektisch geraunten Weise kennen einige von euch vielleicht aus dem Lied Männer von Herbert Grönemeyer, vermutlich zumindest die Älteren, denn dieses Lied dudelt schon seit 1984, könnt ihr es glauben, im Radio. Und in dem Lied wirft Grönemeyer die Frage auf, was eigentlich einen Mann auszeichnet. Haben Männer es schwer, nehmen es leicht? Sind sie außen hart und innen weich, wie es im Refrain heißt? Ja, es gibt viele Antworten, wie man heute im 21. Jahrhundert beantwortet, was einen als Mann ausmacht oder ausmachen soll. In vielen Hollywood-Filmen allerdings sind eindeutig heute die Mädels und die Frauen die Heldinnen oder Heldinnen. Die Jungs oder Männer, ich würde sagen, oft sind sie, wenn sie nicht sogar irgendwie böse, selbstsüchtig oder Macho-Klischees irgendwie verkörpern, oft irgendwie so ein bisschen trottelig, oder? Oder nicht so recht zu gebrauchen. Und das ist ein Bild, das schon bei den Muckelers von Petersen und Findus im Film rüberkommt. Deswegen können wir vielleicht sagen, es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit zur Rolle des Mannes in unserer Gesellschaft. Und die ist seit dem Lied Männer 1984 sicher eher noch größer geworden. Und ich denke, auch in christlichen Kreisen sind viele verunsichert. Ob jetzt der christliche Mann dieser einfühlsame, ich nenne es jetzt mal Softie sein soll, oder andere sagen, dieser kernige Abenteurer. Aber wie das bei auch einem Gerät so ist, wenn man sich fragt, was die verschiedenen Funktionen eigentlich sind, dann lohnt es sich, die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu befragen und dort nachzuschauen. Und umso mehr gibt uns die Gebrauchsanweisung des Herstellers dieser Welt, nämlich Gott selbst, die besten und wertvollsten Antworten, auch zu der Frage, was macht einen christlichen Mann aus? Kurz vorweg, Gott hat sicherlich nicht alle Männer gleich gemacht. Manche sind vielleicht mehr Softie, andere mehr Abenteurer. Und wir betrachten heute auch nicht alles, was die Bibel zu dem Thema zu sagen hat. Wer da Interesse hat, dem kann ich gerne noch Ressourcen auch empfehlen. Aber wir wollen uns heute anschauen, was Gott durch den Apostel Paulus im zweiten Kapitel des Briefes an Titus darüber zu sagen hat, was einen christlichen Mann auszeichnen soll. Ich selbst hatte den Abschnitt vor ein paar Jahren schon in der FCG mal durchgepredigt und Philipp hat mich jetzt als Gastprediger quasi in seine Titusreihe ein wenig eingebaut. Vielen Dank, Philipp. Wir hatten zuletzt in Kapitel 2, hat Philipp das schon im Überblick behandelt und ich möchte heute nochmal und in den nächsten paar Predigten nochmal einzelne Gruppen ein wenig vertiefen. Und ich hoffe, dass alle jungen und älteren Männer schon sehr gespannt sind, nochmal sich damit zu beschäftigen, was Gottes Wort zu diesem hochaktuellen Thema zu sagen hat. Aber ich bitte auch euch Frauen, heute Morgen nicht abzutauchen, denn wir werden Eigenschaften kennenlernen, die ja im Prinzip für alle Christen irgendwie zutreffen. Und ihr alle habt Papas, leibliche oder geistliche Brüder, vielleicht auch Ehemänner. Und deswegen bleibt dran. Söhne habe ich vergessen, habt ihr vielleicht auch noch. Genau, bleibt mit dabei, hört zu. Ich habe auch eine Anwendung für euch. Bevor ich die Verse für heute vorlese, kurz machen wir uns bewusst, Paulus hatte Titus auf Kreta mit Anweisungen geschrieben. Und zwar sollte er den jungen Gemeinden, wenn ihr in Kapitel 1, Vers 5 schaut, mit zwei Dingen helfen. Erstens, geeignete Leiter einsetzen. Und als zweites, für Ordnung und geistliches Wachstum sorgen durch gesunde Lehre. Und damit meinte er Lehre, die auf Gottes Offenbarung und das Evangelium als Kernbotschaft ausgerichtet war. Und diese Lehre sollte gesund, sie sollte heilsam für die Gemeinden auf Kreta sein und sie vor Abwägen oder Zerstörungen in den Bedrohungen ihrer Kultur und auch durch Irrlehrer schützen. Aber sie sollte auch ein ganz wichtiges Ziel erreichen, nämlich die Wirksamkeit und die Kraft der guten Nachricht von Jesus sichtbar und kostbar erscheinen lassen. Ja, das Evangelium sollte wirksam und kraftvoll erscheinen, es kostbar zieren, wie es heißt. Das heißt, die gesunde Lehre war nicht Selbstzweck, sondern sie sollte in der Gemeinde hervorbringen, was das Evangelium schön aussehen lässt, was es verteidigt, was es plausibel und real wirken lässt. So heißt es im Kapitel 2. Und nun zoomt eben die Kamera von Paulus auf verschiedene Gruppen in der Gemeinde rein. Heute Morgen, wie gesagt, die Männer, die älteren und die jüngeren Männer. Und wir behandeln deshalb die Verse 1 und 2 und auch 6 bis 8. Und ich lese uns aber den gesamten Abschnitt vor. Wer noch eine Bibel braucht zum Mitverfolgen, da drüben liegen ein paar Gemeindebibeln. Da könnt ihr euch eine schnappen oder mal winken, dann sieht es jemand und bringt euch vielleicht eine. Also Titus 2, Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen, in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. Damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein. Indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Soweit unser Abschnitt für heute Morgen, den ich unter dem Titel, folgendem Titel besprechen möchte oder euch mitteilen möchte, der ist, wie sich gesunde Lehre bei christlichen Männern zeigt. Und ich habe drei Überschriften, die auch hier schon stehen, wunderbar. Die geistlich gesunden älteren Männer, die geistlich gesunden jüngeren Männern und dann Wort und Jüngerschaft oder wie gesunde Lehre in die Gemeinde geknetet wird, so habe ich es mal genannt. Ich bitte euch, lasst eure Bibeln aufgeschlagen, prüft und verfolgt mit, denn mein Ziel ist, euch aufzuzeigen, was Gottes Wort sagt und so hoffentlich wird auch Gott zu euch sprechen und dafür möchte ich noch ganz kurz für uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort und dass wir heute daraus hören dürfen und wir bitten dich, dass du mich als unvollkommenen älteren Mann gebrauchst, um ein Segen zu werden, vor allem für die Männer, die heute Morgen hier sind, aber auch für die gesamte Gemeinde. Bitte wirke du, dass es gesunde Lehre sein möge, die durch deinen Geist besonders uns Männer hier in der Gemeinde formt, herausfordert, ermutigt und verändert. Wir bitten es, schenk du das durch das Wirken deines wunderbaren Geistes. Amen. Also Alter vor Schönheit, wir beginnen mit den geistlich gesunden älteren Männern. Und das ist auch, womit Paulus seinen Abschnitt hier beginnt, wenn ihr nochmal schaut, in Vers 1 von Kapitel 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, also was sozusagen passt zu dieser gesunden Lehre, dass die älteren Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Also Paulus spricht hier die älteren Vertreter des männlichen Geschlechts an und in der damaligen Zeit war mit alt üblicherweise jeder über 40 gemeint. Ja? Also ihr seht hier einen schon längst alten älteren Mann, sage ich jetzt mal, im biblischen Sinne vor euch. Und vielleicht können mal die anderen Ü40 Männer mal kurz die Hand heben, damit wir mal so das einordnen. Okay, wir sind also doch in der Unterzahl, okay. Willkommen im Ü40-Club der Christusgemeinde, sage ich jetzt mal. Wenn ihr also so alt seid, wie einige von uns hier, Jörg, ich oder wie auch immer, wir Oldies, dann seht ihr, was in Vers 2 dieser Abschnitt besonders zu uns sagt. Und zwar sehen wir nämlich drei Merkmale oder drei oder vier Merkmale. Zuerst nüchtern. Nüchtern, wenn wir das so hören, dann hat es für uns vielleicht so diesen Beigeschmack von einem etwas verkopften, blutlosen, gefühlsarmen Emotionslosigkeit. So geht zum Lachen in den Keller runter, so ungefähr. Aber Paulus meint hier jemanden, der von Vernunft und von Gottes Wort geprägt ist. Und der sich deswegen nicht von Impulsen oder rein emotionalen Dingen oder Entscheidungen geprägt wurde, der Entscheidungen trifft und handelt ohne den Einfluss von Dingen wie Alkohol, logisch, nüchtern steht da ja, aber vielleicht auch Geld oder Wut oder Lust oder Habgier. Und der vielleicht diese Dinge, die uns in der Jugend noch so stark ablenken, wie vielleicht Erfolg, ja, die beste Note oder die meisten Liegestützen oder Ansehen, ganz viel Plus-Aura oder Aussehen, Hauptsache Sixpack, finanzielle Absicherung, genug Bitcoin vielleicht oder auch Spaß, der diese Dinge mehr und mehr eingetauscht hat für die viel einfacheren Dinge, die vor Gott wichtig sind. Nüchterne Maßstäbe, die vor allem vor ihm Bestand haben. Nüchtern im biblischen Sinne bedeutet ein gesundes Urteilsvermögen, orientiert an Gottes Maßstab, das alle Lebensbereiche betrifft. Als zweites finden wir ehrbar oder auch in anderen Übersetzungen vollwürdigen Respekts. Man sagt ja so schön, Ehre, wem Ehre gebührt. Und anscheinend soll das Leben eines ehrbaren christlichen Mannes in gewisser Form Ehre und Respekt hervorrufen. In Deutschland ist uns nicht immer bewusst, was im Mittleren Osten insbesondere damals klar war, dass nämlich Alter allein schon Würde und Respekt verlangte. Und in dieser Kultur macht Paulus aber den Punkt, dass das Verhalten und das Leben eines älteren Mannes das sind, auf das sich die Ehre und der Respekt gründet. Also nicht nur einfach alt sein verdiente Respekt, sondern wie jemand formulierte, die Gnade, Güte und Reinheit ihres Lebens, die sollte den älteren Mann ehren. Ehrbarkeit ist also ernsthaftes und reifes Verhalten und der Titel ehrbar immer etwas, das nur andere vergeben können. Und das funktioniert einfach nicht, wenn der ehrbare ältere Mann so ein Eigenbrötler ist, gar nicht so richtig zur Gemeinde gehört, zurückgezogen lebt, sondern der ehrbare Mann ist für alle sichtbar aktiv im Leben von Jung und Alt in der Gemeinde. Und als drittes finden wir die Eigenschaft besonnen. Und das ist ein Begriff, der uns im Titusbrief immer wieder begegnet, auch bei den Frauen, auch bei den jungen Männern. Und deswegen eine Kerneigenschaft von Christen allgemein ist. Egal welches Alter, welches Geschlecht. Und deswegen hört ihr Frauen und Mädels hoffentlich auch genau zu. Besonnen, man könnte auch sagen, vernünftig oder weise. Im Englischen steht da auch manchmal Self-Control, Selbstbeherrschung. Besonnenheit könnte man auch vielleicht Ausdruck von biblischer Reife nennen. Und das bedeutet, dass der Abstand zwischen der Einschätzung, was richtig ist, und dem es dann auch wirklich zu tun, immer kleiner wird. Man macht immer mehr, was biblisch gut und richtig erscheint. Der besonnene ältere Mann setzt seinen Begierden und Impulsen Grenzen. Er unterwirft den Körper, die Gedanken oder den Willen der höheren Ordnung der Gottseligkeit, Gott in allem anzubeten. Es ist also im christlichen Sinne ein God first, Gottes Ziele an oberster Stelle in allen Dingen. Wir sehen diese drei Eigenschaften, nüchtern, ehrbar und besonnen, ja, die stünden jedem Mann gut. Aber wir sehen, das ist ganz schön schwer. Und Gott kann sie, muss sie hervorbringen. Und das durch die gesunde Lehre, wie in Vers 1. Also die Wahrheit des Evangeliums und die gesamte Offenbarung Gottes, inklusive zum Beispiel auch der Weisheitsliteratur, die soll über Jahre hinweg das hervorbringen. Von Bibellese zu Bibellese. Von Predigt zu Predigt, vielleicht von E21-Konferenz zu dem einen oder anderen Elternseminar oder was für einem Seminar auch immer, von Jahr zu Jahr. Und dann wird was sichtbar und es steht in Vers 2, wenn ihr nochmal reinschaut. Denn diese Eigenschaften sind verbunden mit Gesundheit, also man könnte sagen Kraft, Vitalität, Überfluss im Glauben. Ich sage jetzt mal im Glauben an Gott, im Vertrauen auf ihn. Gesund in der Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten und gesund im Ausharren, das heißt im Festhalten, im Hoffen auf Gott. Also dieser beschriebene Glaube, der hier anklingt, ist ein rettender Glaube, der das Evangelium als persönlich wahrnimmt und festhält und im Alltag täglich in einer persönlichen Beziehung zu Gott real werden lässt. Und die beschriebene Liebe, diese Agape hier, beschreibt Beziehungen. Beziehungen, die die hingebungsvolle Liebe von Jesus erwidern und sich in Liebe zu ihm ausdrücken, aber dann auch gegenüber unserem Nächsten. Und die Ausdauer und Geduld heißt, beharrlich an Jesus, an seinen Verheißungen festzuhalten, bis er kommt. Also zusammenfassend soll diese gute, gesunde Lehre mehrere Aushängeschilder, könnte man fast sagen, von christlichen älteren Männern wachsen lassen. Und zwar aus der vertikalen Beziehung zu Gott auch in die horizontale, nämlich unter den Mitmenschen des älteren Mannes, bei den Geschwistern in der Gemeinde, aber auch bei den Nachbarn, Kollegen, dass das sichtbar wird. Und so sollte dieses Umfeld des älteren christlichen Mannes zu dem Schluss kommen, dass er nüchtern, ehrbar und besonnen ist, Gott zur Ehre. Ja, was bedeutet das für uns, was uns die Bibel hier nennt? Und dazu habe ich ein paar Gedanken oder Beispiele, die dürft ihr für euer eigenes Leben ergänzen. Vielleicht passen manche auch nicht so, dass ihr sie irgendwie ein bisschen umformulieren müsst, aber nehmt sie mal mit. Und als allererstes möchte ich einen Punkt machen, dass unser Text uns vielleicht hilft, unsere Einstellung zum Alter ein bisschen zu überprüfen. Wir leben nämlich in einer Kultur, wo ewige Jugendlichkeit und zwanghaftes Jungbleiben über allem stehen. Und Paulus drückt hier eine wohltuende Gegenkultur aus. Nämlich anders als vielleicht die Welt, schreibt Gott Ältere nicht ab. Die sind irgendwann nicht mehr tauglich für irgendwas. Sie sind nicht belanglos, langweilig, eingestaubt oder sogar irgendwie ein lästiges Problem. Nein, Paulus widerspricht unserer Kultur, dass Älterwerden so ein bedrohlicher oder einschüchternder Prozess sein sollte. Das heißt, wenn du wehleidig deinen Jugendtagen hinterherhängst oder auch vielleicht in irgendeiner Art von Midlife-Crisis steckst oder dich immer gebrechlicher fühlst, dann darf uns diese hohe biblische Sicht auf ältere Christen, hier ältere Männer, ermutigen. Dieser Text zeigt uns nämlich, dass Gott für ältere Männer einen wertvollen Plan hat. Und wie so ein guter Wein kann ein älterer Christ immer weiter im Evangelium ausreifen, wenn Gott ein langes Leben schenkt. Ihm zur Ehre und der Gemeinde zum Segen. Wie so ein Silverback-Gorilla, der ja für seine Gruppe wirklich eine Stütze und eine Stärke ist. Aber das gilt nur für den älteren Mann in Christus. Denn für einen Menschen, egal ob Mann oder Frau, der keine persönliche Beziehung zu Gottes Sohn Jesus hat, der noch keine Wiedergeburt erfahren hat, da ist es jeder Tag des Älterwerdens wirklich traurig, nämlich ein Schritt näher auf die ewige Trennung von Gott hin. Und die folgt als Endpunkt des Alterns auf den körperlichen Tod. Nämlich genau, weil jeder Mensch von Natur aus ohne den Schöpfer, ohne Gott leben will. Und weil er so unabhängig sein möchte von der Quelle des Lebens. Und deswegen sind wir auch nicht mehr ewig jung, wie damals, als die Welt geschaffen wurde. Dass wir jeden Tag altern, Rückenschmerzen bekommen oder Krebs, ist schmerzhafter Beweis und Folge der menschlichen Rebellion gegen Gott. Und wer jetzt abseits von Gott lebt, wird zwar ewig weiter existieren, aber auch dann endgültig getrennt von Gott und damit allem Guten und Schönen. Und ich muss euch warnen, etwas Schrecklicheres gibt es nicht. Aber Gott möchte eben sündhaften und gefallenen Menschen, die altern, diese schreckliche Konsequenz, den ewigen Tod und sein Gericht ersparen. Denn dazu hat er seinen Sohn Jesus als Retter in die Welt geschickt. Und wer Jesus annimmt als Retter und als Herrn, der wird eine neue Kreatur, die Anteil hat an der wunderbaren Ewigkeit bei Gott. Und das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Also wenn jemand hier Jesus noch nicht als Retter angenommen hat, dann lass uns darüber unbedingt ins Gespräch kommen, gerade als vielleicht weit über 40-Jähriger, aber eigentlich egal, ob du Mann oder Frau, jung oder alt bist. Aber lasst uns den Text als zweitere oder weitere Anwendung auch konkret auf uns hier, die älteren Männer in der Christusgemeinde, anwenden. Und ja, das betrifft alle, die vorhin die Hand gehoben haben. Paulus' Liste macht deutlich, dass ein so gottgefälliges Leben wie in Vers 2 nicht nur bei den Ältesten der Gemeinde oder bei Pastoren oder sonst wem deutlich sichtbar sein sollte. Nein, bei den älteren Männern, bei allen älteren Männern im Ü40-Club unserer Gemeinde. Auch da sollen diese Attribute, die wir sehen, die Frucht von gesunder Lehre sein. Und damit hält Gottes Wort uns ja einen Spiegel vor, und zwar die Frage, zeigen wir mit 40er, mit 50er, mit 60er oder und so weiter die Schönheit des Evangeliums in Form von Nüchternheit, Ehrbarkeit, Besonnenheit und Gesundheit im Glauben, in Liebe und Ausharren? Handeln wir nüchtern im biblischen Sinne? Oder treibt uns vor allem Ehrgeiz, Spaßverlangen, Statussymbole, Hobbys, Sport oder Videospiele? Sind wir viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um ein aktiver Gemeindemann zu sein? Oder haben wir gar keine Gemeinde? Einer, den auch jüngere Männer für ehrbar halten, weil wir uns Zeit nehmen, in ihrem Leben einen Unterschied zu machen und Gemeinde nicht nur mit 2 Stunden am Sonntagvormittag abhaken? Oder leben wir älteren Männer besonnen? Kennen wir unsere Marotten mittlerweile und liefern sie unserem Herrn und gegebenenfalls auch einer Rechenschaftsbeziehung aus? Halten wir uns von Quellen von Versuchung tunlichst fern? Üben wir Vernunft und Selbstbeherrschung? Oder haben wir uns mit unseren Marotten gut eingerichtet? Weiß jeder von uns, ach, der Papa oder der Opa, der ist einfach so oder so. Hat sich da ein Muster eingenistet von Dingen wie Alkohol, Pornografie oder auch Wutausbrüchen? Ich weiß, dass es nicht so weit weg ist von uns allen vielleicht. Sind wir gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren? Grummeln wir so und mit den Worten, früher war eh alles besser oder das wird nicht funktionieren, wir haben es ja schon mal versucht, ich verstehe nicht, warum wir uns überhaupt die Mühe machen. Sind wir lieber raus aus der Weitergabe unserer Lebenserfahrung in der Gemeinde? Oder harren wir vielmehr auch in den schwierigen Zeiten aus, stützen andere mit unserem Glauben, unserer Liebe zu unserem Herrn und zu den Geschwistern? Falls du nach so einer Selbstprüfung die Entfernung von Paulus Leitbild erkennst, wie es mir auch geht, und du dir auch Schuld eingestehst und sie beweinst, dann möchte ich dich ermutigen, zerbrochen zu Jesus zu kommen und umzukehren, Buße zu tun und neu deine Hoffnung auf sein Kreuz, auf seine Wiederkunft und auch auf seinen Geist, der dir hilft, zu setzen. Und so schließt Paulus nämlich auch diesen Abschnitt ab, wie wir am Ende sehen werden. Aber lasst uns auf dem Weg auch unsere Masken im vertrauten Kreis abnehmen und zu unseren geistlichen Baustellen stehen, sie teilen. Lasst uns untereinander regelmäßig im Gebet füreinander eintreten, gerne auch in der Gebetsgemeinschaft, soweit möglich. Und lasst uns da bitten um Glaube, Liebe und Ausdauer, um diese Merkmale. Lasst uns Jesus immer wieder um Veränderung in den Problemzonen unseres Lebens bitten, dass der Heilige Geist dort wirken möge. Wir wissen, Jesus hilft gerne und er kann es auch wirken, wie wir bei dem Lahmen heute gesehen haben. Kommen wir zu den geistlich gesunden jüngeren Männern. Das sind so die Mehrheit hier. Wenn ihr euch schon zurückgelehnt habt, dann hat Paulus für euch auch noch mal etwas Dynamit in Vers 6. Da sagt er nämlich ebenso, also auch hier, aus gesunder Lehre heraus, gleiches Prinzip, aber anderer Schwerpunkt, ebenso ermahne die jungen Männer. Sorry. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Was Paulus also den jungen Männern unter 40 zu sagen hat, ist vor allem eine Ermahnung. Eine Ermahnung. Man könnte sagen, folge ihr und du hast alles richtig gemacht. Und diese Ermahnung ist vor allem in Vers 6 zu sehen, Besonnenheit. Besonnenheit. Erneut, ja? Wir haben es schon behandelt, was es bedeutet, nämlich aus Gottes Wort zu erkennen, was richtig ist und es auch zu tun. Begierden und Impulsen in Grenzen zu halten. Körper, Gedanken und Willen der höheren Ordnung, der Gottgefälligkeit unterwerfen und sich Jesus hingeben. Ich habe mir überlegt, was Besonnenheit, so ein paar konkrete Beispiele, was das für einen kraftstrotzenden, dynamischen jungen Mann vielleicht, wie das aussehen könnte. Und ich bin gespannt, wie ihr Schüler, Studenten oder junge Männer das seht. Vielleicht beim angebotenen zweiten Bier ruhig und ohne rot zu werden, wobei das nicht das Entscheidende ist, Nein zu sagen, weil man sein Limit kennt. Oder zu bestimmten Videos Nein zu sagen, um unverdorben und unernsthaftig zu wandeln, wie Paulus es in Vers 7 an Titus geschrieben hat. Genauso unanfechtbare Rede zu haben, wie es in Vers 8 heißt. Also das heißt, trotz Jugendsprache ohne F oder S Kraftausdrücke auszukommen oder unnötig zu provozieren durch die eigene Sprache. Mit der Niederlage der eigenen Fußballmannschaft reif umzugehen und statt einem Gerangel darüber den Siegern trotzdem zu gratulieren. Auf einer Party oder beim gemeinsamen Netflix-Anschauen am Samstagabend vor dem Ende aufzuhören und doch so rechtzeitig ins Bett zu kommen, dass man morgens es noch in den Gottesdienst schafft und da eben dann nicht nur körperlich anwesend ist, sondern auch noch aufnahmefähig oder interaktiv. Sich an der Tür der Freundin zu verabschieden oder beim Wochenendbesuch darum zu bitten, auf der Isomatte irgendwo zu schlafen im Wohnzimmer oder lieber bei Bekannten, obwohl man oder vielleicht weil man Feuer und Flamme für sie ist. Besonnen zu überlegen, bevor man Aufgaben übernimmt oder Verpflichtungen eingeht und dann auch besonnen Zeit einzuplanen, um den eigenen Zusagen voll nachzukommen. Nervenkitzel und Mutproben als sinnlos und vor allem weltliche Merkmale von Männlichkeit zu erkennen, die Gottes Wort zumindest nicht glorifiziert. Oder sich bei wichtigen Entscheidungen auch Rat bei älteren Glaubensgeschwistern nicht nur zu holen, sondern zu beachten. Und so sich selbst und ihnen einzugestehen, dass man vielleicht trotz seinem jugendlichen Elan nicht alle Antworten hat. Was würde man auf der Straße in Tübingen zu diesen Ausdrücken, möglichen Ausdrücken von Besonnenheit vielleicht sagen? Langweilig, verklemmt, uncool. Das würden zumindest die Kreter aus Kapitel 1, Vers 12 sagen, wenn ihr da nochmal reinschaut. Nämlich statt Selbstbeherrschung, Selbstreflexion und Selbstverzicht lebten sie für Selbstverwirklichung, Selbstbefriedigung der eigenen Begierden, Selbstdarstellung und letztlich Selbstbetrug. Sie gaben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugneten sie ihn, waren abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Was für ein vernichtendes Urteil von Paulus hier. Besonnenheit ist nämlich in unserer gottesfernen Kultur gerade für junge Männer kein erstrebenswertes Image. aber sie ist laut Gottes Wort doch Ausdruck und Ziel von Jesus' Nachfolge für junge Männer. Und damit sind wir schon längst bei der Anwendung. Ich möchte euch als jüngere Männer bitten, prüft euch auch selbst, tut wo nötig Buße, befreit euch mit der Hilfe von Jesus und vielleicht, indem ihr andere Geschwister auch zu Hilfe nehmt, von diesen Fesseln unserer Kultur und den Fesseln unserer sündigen Natur. Und nehmt diese Herausforderung des Bibeltextes und damit von Gottes Wort erneut als etwas Gutes an. Der britische Theologe John Stott hat geschrieben, sich selbst zu beherrschen und besonnen zu leben ist möglich, sogar für jüngere Männer, denn es wäre sinnlos, sie zu etwas Unmöglichem zu ermahnen. Und vielleicht etwas zu einfach entschuldigt unsere Kultur und vielleicht auch unsere Gemeinden unerwachsenes Verhalten bei jungen, erwachsenen Männern. Und ich möchte euch deshalb ermutigen, euch diesen Herausforderungen zu stellen und nicht zum athletischen Ironman zu werden zu wollen, sondern zu einem Besonnenman. Für einen Hunger nach Besonnenheit und die Offenheit zu lernen, respektiere ich auch einige junge Männer in unserer Gemeinde. Das macht mir voll viel Freude und ich hoffe, dass ihr mit Jesu Hilfe auch weiter auf diesem Weg bleibt und euch gegenseitig ermutigt, herausfordert und das auch in der Gruppe, denn Paulus spricht hier die Männer auch als Gruppe an und er betont in Titus 2 auch diese Zusammenarbeit zwischen den Generationen. Deshalb, warum nicht auch mit einem guten christlichen Freund oder einem älteren Bruder in der Gemeinde einige Verbindlichkeiten abstecken, wo euch diese Besonnenheit besonders schwer fällt. Egal, ob es jetzt Verbindlichkeit ist, die große Klappe, Alkohol, Internetnutzung oder Lust oder sonst etwas. Und vielleicht können die älteren Männer auch helfen, denn ein Kommentator ermutigt, jüngere Männer sollten ein Verlangen danach kultivieren, von einer älteren Person geleitet und gelehrt zu sein. Ich bitte euch, beherzigt es, ihr jüngeren Männer, wenn ihr als Teenager-Jungs noch zu Hause lebt, dann nutzt doch bitte die praktische Nulltarif-Flatrate, von der auch Sprüche 23, Vers 22 spricht. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Und ältere Männer, bietet eure Begleitung an. Manche Kommentatoren sehen es sogar als die ausdrückliche Pflicht der Älteren. Teilt eure positiven Erfahrungen mit Jesus, wie er euch zu mehr Besonnenheit geholfen hat, zum Überwinden von Sünde oder wie ihr auch einfach nur diesen Kampf kennt und nachvollziehen könnt. Und ermutigen könnt. Die Frauen haben jetzt viel gehört, was Gottes Plan für Männer ist. Ich möchte euch bitten, für uns Männer zu beten und uns zu ermutigen, auch den Kontakt miteinander, mit anderen Männern zu pflegen. Unterstützt bitte eure Papas, eure Brüder, Onkel, Neffen, gegebenenfalls Ehemänner und andere männlichen Geschwister in der Gemeinde. Wir brauchen auch diese Arbeit, diese Gemeinschaft zusammen. Und für Frauen, die den Wunsch haben zu heiraten, sind unsere Verse heute Morgen auch ein guter Steckbrief für einen zukünftigen Ehemann. Vielleicht ist der stille, eher kürzer gebaute, pickelige, aber relativ weise, belehrbare und bibelhungrige Junge oder vielleicht auch schon etwas ältere Mann, vielleicht ist er, wenn nicht den ersten, dann doch den zweiten Blick wert. Ich denke, ihr dürft auf jeden Fall biblisch-wählerisch sein, aber erkennt natürlich auch an, dass alle Männer und Frauen Ausbildungsprojekte Gottes sind, sonst hätte Paulus sich diese Verse ja sparen können. Fragt doch Männer, bei denen ihr Potenzial seht, wie sie zum Beispiel diese Verse verstehen. Denn mehr als das, was bereits sichtbar ist, zählt womöglich der Wille und auch die Demut, belehrt zu werden und in Besonnenheit wachsen zu wollen. Ja, ich will noch kurz auf die Verse 7 und 8 eingehen, und zwar unter einer dritten kurzen Überschrift, keine Sorge. Wort und Jüngerschaft oder wie gesunde Lehre in die Gemeinde geknetet wird. Ich lese uns zur Frage, wie Nochmal die Verse 1 und die Verse 6 bis 8. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann Vers 6. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre, beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Ich möchte nur kurz nochmal zwei Dinge hervorheben. Erstens als Erinnerung, was wir an den Zielen für Männer sehen und auch für Frauen oder Sklaven. Sie sollen aus Vers 1, wie in Vers 1 und Vers 7 gesagt, aus dem Wort, aus der gesunden Lehre kommen. Natürlich in der Predigt, und deshalb war auch dieser Predigt-Workshop mit Matthias Lohmann, den wir hatten, so kostbar, aber auch in Andachten, Bibelarbeiten, im Hauskreis oder in der Kinderstunde. Und vor allem ist eins wichtig, dass diese hoffentlich gesunde Lehre, die dort weitergegeben wird, auf hungrige Ohren und Herzen stößt. Also macht eure Herzen und Ohren auf, ihr Männer, dass diese gesunde Lehre auch diese Wirkung haben darf. Und als zweites sehen wir in dem ganzen Abschnitt, auch bei den Frauen, aber auch hier in Vers 7 stark das Prinzip von Vorbild und Jüngerschaft hervorgehoben. Paulus ging es darum, es etwas an Titus weiterzugeben und dann zu verteilen in der Gemeinde. Eine Verteilung und Anwendung von gesunder Lehre in der Gemeinde durch Jüngerschaftsbeziehungen, die besonders für uns Männer stark mit Vorbildern zu tun haben. Ja, diese gute Lehre sollte durch Beziehungen in den Teig der Gemeinde eingeknetet werden, nicht in verschiedene Richtungen, also so die Lehre nur für den Kopf oder für den Sonntag, die Jüngerschaft für den Alltag, sondern die Jüngerschaft sollte unterstützen, was die gesunde Lehre beinhaltete. Sie sollte praktisch zum Ausleben in der Praxis von der gesunden Lehre beitragen. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass wir in der Gemeinde gesunde Lehre haben, die aus Gottes Wort fließt. Und darum bemühen wir uns auch in den Predigten und in den Hauskreisen, in allen Veranstaltungen. Aber Paulus sagt in Vers 1 nicht, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, nur in deinen Predigten oder nur sonntags. Und dann lass es gut sein. Nein, er sagt zu Titus, in allem, so Vers 7, sei lebendiges Vorbild in guten Werken, die diese gesunde Lehre in allen Teilen deines Lebens sichtbar machen. Titus sollte leben, was er predigte. Das Leben von anderen zu beobachten, wo wir im Alltag uns kaum sehen, das braucht extra Aufmerksamkeit und Zeit. Das gelingt uns eigentlich fast gar nicht an dem kurzen Sonntagskontakt, den wir haben. Vor allem, wir Männer neigen eh dazu, Einzelgänger zu sein. Und es fällt uns manchmal schwer, Zeit miteinander auch zu verbringen. Wilhelm hat gestern zwei Termine rumgeschickt für einen Männerabend. Und deswegen möchte ich euch jetzt einladen, setzt bitte alles daran, dabei zu sein. Wenn nicht um 17 Uhr, dann vielleicht später, ab 20 Uhr. Oder kommt zum Vater-Kind-Lager vom CVJM Dusslingen-Stockach, das im Juni geplant ist. Die Termine schicke ich mal in die Gruppe bei Gelegenheit. Oder trefft euch zu zweit, beginnt eine Zweierschaft, verabredet euch zum Reifenwechseln, helft Philipp beim Werkeln am Haus, trefft euch als Familien. Wenn es nicht regelmäßig klappt, dann doch zumindest alle paar Monate vielleicht. Und gerade uns Papas oder älteren Männern, jüngere Männer, auch unsere Teenager, sie werden sich Vorbilder suchen. Das ist klar. Wunderbar wäre, wenn sie sie in Männern unserer Gemeinde fänden, die bereit sind, trotz ihrer Baustellen mit ihnen unterwegs zu sein. Das ist nicht leicht und da könnt ihr auch dafür beten, dass wir so auch unsere Youngster unterstützen und motivieren können. Und auch die bitte ich, lasst euch einladen und kommt dann auch, selbst wenn die Einladung von einem Ü18er wie mich vielleicht nicht in der tollen Jugendsprache rüberkommt oder so ein bisschen, wir alle so ein bisschen uncool sind, die wir da einladen, aber lasst euch mal drauf ein, lasst es mal drauf ankommen, was euch da erwartet. Okay, das waren jetzt viele Impulse und Beispiele. die wir gerne noch beim Kaffee weiter besprechen können. Aber, und das ist mir noch wichtig, unser Bibeltext ist keine Moralpredigt oder ein Motivationsimpuls auf so einem Coaching-Seminar. Wenn wir uns zum Schluss bewusst machen, wie Paulus diesen hohen Anspruch für Titus und die Männer der Gemeinden auf Kreta versteht. Und deswegen möchte ich abschließen mit der Grundlage, die die Verse 11 bis 14 bringen und sie euch nur noch mal kurz in den Gedanken rufen. Und ich lade euch ein, mitzulesen, die Verse 11 bis 14. Denn, und deswegen kommt hier die Grundlage, die Motivation von allem, was die Verse vorher behandelt haben. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und diese Gnade unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und ich ergänze mal, stattdessen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten. Der hat sich für uns selbst gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentum reinigte. Sorry, das eifrig sei in guten Werken. Paulus erinnert Titus, wie dieses Leben in Gottesfurcht für Männer und für Frauen auf dem Werk von Jesus aufgebaut ist. Seinem Erscheinen in Vers 11, seinem Opfer in Vers 14, seinem uns beständig reinigen, reinmachen für diesen Dienst und auch in dem Vorbereiten unserer Werke in Vers 14 und letztlich als Ausblick in seinem zweiten Kommen in Herrlichkeit in Vers 13. Die weiteren Predigten werden das nochmal genauer beleuchten, aber kurz gefasst. Ehrbar, besonnen etc. als ältere oder jüngere Männer zu leben, gelingt uns nur mit Jesus und im Vertrauen auf das, was er schon getan hat. Seine Retterschaft und seine Gnade erlauben uns, Gott als besonnene Ehre zu bringen. Wenn wir uns an Jesus halten, auf sein Werk und nicht uns selbst vertrauen, dann wird er uns in dieses Bild verändern, das Paulus für jeden Lebensabschnitt, für jedes Geschlecht und für jede Stellung auch hier malt. Was ist also die Antwort auf die Frage von Herbert Grönemeyer, wann ist ein Mann ein Mann? Nun, für einen christlichen Mann sicherlich, wenn er in Christus ist, wenn er in ihm bleibt und in ihm wächst. Und dafür möchte ich noch gemeinsam für uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort und auch für seine Klarheit. Herr, wir bitten dich, dass wir es so annehmen als dein Wort. Hilf, dass wir es richtig einordnen, richtig verstehen, dass wir zu dir kommen, dich um Hilfe bitten. Und wenn wir uns jetzt überfordert und kraftlos fühlen, Herr, dann erinnere uns, dass wir auf deine Gnade vertrauen dürfen und darauf auch, dass du Heiligung schenkst, dass du uns vorankommen lässt. Das möchtest du in unserem Leben wirken, denn du möchtest dieses kostbare, wunderbare Evangelium zieren, denn es ist kostbar und wunderbar. Und auch Menschen in unserer Zeit, Herr, sollen daran sehen, wie wunderbar und lebensverändernd es ist, dir zu folgen. Und deswegen bitten wir dich, Herr, dass du es nicht um unser Willen tust, sondern um deiner Ehre willen, dass du verherrlicht wirst. Und das ist das Beste für uns. Wir danken dir dafür. Amen.